Ein herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass ihr hier seid und auch hier im Stream, wo immer ihr auch seid. Ja, We Are Church. We Are Church, das ist unsere aktuelle Serie. Und wir schauen uns an, was Kirche ist, was sie vielleicht auch nicht ist. Und wir schauen uns an, was es mit dir und mit mir zu tun hat. Gestartet haben wir mit dem Israel-Sonntag. Und wir haben uns damit beschäftigt, so, was sind unsere Wurzeln? Was sind unsere Wurzeln in unserem Glauben? Und hatten wir letzte Woche das Thema, du bist Kirche. Und vielleicht habt ihr noch dieses Bild mit diesen Steinen, mit diesem Tempel, ja, und wie wir uns als lebendige Steine gebrauchen lassen. Und heute geht es um dieses erste kleine Wort in We Are Church. Heute geht es um We, also das Wir. Und damit geht es um dieses Big Picture, das Gott von Kirche hat. Manchmal sind es ja so kleine Veränderungen, die irgendwie, ja, so irgendwie unbedeutend erscheinen, aber dann doch irgendwie eine große Wirkung haben. Und ich finde es spannend, mit Sprache kann man ja ganz viel machen. Und ich habe euch was mitgebracht, wo ihr mal seht, so wie kleine Veränderungen doch irgendwie auch einen Unterschied machen. Zum Beispiel aus dem Mi wird durch das Vertauschen von einem Buchstaben in We. Und spannend ist, das funktioniert im Deutschen genauso. Aus dem Mir wird einfach durch das Vertauschen eines Buchstabens ein Wir. Aber damit aus dem Mi ein We wird oder aus dem Mir ein Wir, da braucht es nicht nur das Vertauschen eines Buchstabens in der Realität. Da muss schon einiges passieren, damit diese Veränderung spürbar wird. Und darum soll es heute gehen. Es könnte also sein, dass du dich an der einen oder anderen Aussage reiben wirst. Und ganz ehrlich, das ist auch gewollt. Aber lass es einfach mal zu. Veränderungen sind manchmal anstrengend, aber mindestens genauso wichtig. Der Titel der Message lautet ja, warum wir Kirche brauchen. Und ich möchte mit euch gleich mal mit einer Veränderung anfangen. Seid ihr ready? Okay, dann lasst uns mal gleich eine Frage draus formulieren. Braucht man Kirche noch? Wie sieht es denn aus, wenn man diese Frage in unserer Gesellschaft stellt? Vor ein paar Wochen, da lag ich mit einem Mitpatienten auf einem Zimmer und wir hatten auch nicht allzu viel zu tun, weil wir konnten da auch nicht weg. Wir waren da irgendwie, sage ich mal, ein Stück weit in diesem Zimmer einfach, ja, so festgesetzt. Und was macht man dann? Man unterhält sich. Man fragt so ein bisschen, wo kommst du denn her? Man fragt auch so ein bisschen, hey, was machst du denn so beruflich? Und dann auf die Frage, was ich beruflich mache, ich sagte, hey, ich bin Pastor. Und sagte, hey, das ist mega cool. Aber weißt du, mit Kirche, das ist nicht sowas für mich. Kirche ist nicht so mein, Ding. Und wir kamen darüber ins Gespräch, wie er zu dieser Sicht gekommen ist. Und ja, das eine oder andere konnte ich wirklich nachvollziehen. Und wenn wir uns mal den Trend in unserer Gesellschaft anschauen, im Jahr 2023 gehörten weniger als 50% zu einer Landeskirche dazu. Das heißt, zum ersten Mal dürfen wir nicht mehr sagen, die Mehrheit unseres Landes gehört einer Kirche an. Und man hat Umfragen auf der Straße gemacht zum Thema, wer plant, an diesem Jahr an Weihnachten in die Kirche zu gehen? Denn wenn Kirche, na dann auf jeden Fall an Weihnachten, oder? 2005 sagten noch 50% der Befragten, dass sie planen, an Heiligabend in die Kirche zu gehen. 2019, also vor Corona, hatte sich der Anteil schon mehr als halbiert. Da waren es noch 23%. Und 2023, da waren es nur noch 15%. Und wir reden hier von Weihnachten. Also wir reden eigentlich von dem, sag ich mal, von so einem Highlight. Und wenn man sich das überlegt, über das Jahr hinweg, da ist der Anteil noch viel geringer. Und ich finde es wichtig, dass wir das mal in den Blick nehmen, bei all dem, wie wir uns innerhalb der Kirche manchmal auch wichtig nehmen. Denn diese Entwicklung, die spiegelt einfach wieder, welchen Stellenwert die Gesellschaft der Kirche gibt. Aber welchen Stellenwert hat die Zugehörigkeit zu einer Kirche für uns Christen? Laut einer Studie der EKD in 2021 nach Corona wünschen sich 79% der Gottesdienstbesucher auch zukünftig Online-Gottesdienste. Und 55% der Befragten, die gaben an, dass sie diese auch weiterhin regelmäßig besuchen werden. Und eine neue Studie aus diesem Jahr, die bestätigt das. Aber was bedeutet das? Was bedeutet es für uns? Christsein, ja, aber irgendwie ohne eine verbindliche, lokale Gemeinschaft? Geht das? Geht das überhaupt? Was macht denn Kirche zur Kirche? Mike hat es die letzte Woche in seiner Message detaillierter ausgeführt. Und falls du es verpasst hast, dann schau es dir auf alle Fälle nochmal an. Jesus begründet Kirche. In Matthäus 16, Vers 18, da steht, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Vielleicht habt ihr es noch im Ohr von letzter Woche. Im Griechischen steht für Gemeinde das Wort Ekklesia. Und Ekklesia bedeutet übersetzt Herausgerufene, es bedeutet Versammlung, es bedeutet Körper als Leib Christi oder eben Gemeinde. Wir haben hier vier verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten und bei keiner von ihnen geht es um eine Einzelperson. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Matthäus 28, 18 bis 20. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Wen spricht Jesus hier an? Seine Jünger. Dann sagt Jesus, deshalb geht hinaus, ruft alle Menschen, tauft sie, lehrt sie, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein. Merkt ihr was? Nicht einmal geht es Jesus hier um einen Einzelnen. Bei Kirche, Gemeinde, bei Ekklesia geht es um Gemeinschaft. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und es gibt im Neuen Testament noch über 100 weitere Bibelstellen, die von Ekklesia sprechen. Das heißt, Gemeinschaft ist kein nettes Nice to Have, nichts irgendwas Optionales, kein Add-on. Wir Menschen sind für Beziehung und Gemeinschaft geschaffen. Wie komme ich zu der Aussage? Ich möchte mit euch mal in den Schöpfungsbericht schauen. Da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Und Gott schuf den Tag und die Nacht, er schuf das Land und das Wasser, das Meer und er sagte, es ist gut. Er schuf Sterne, Pflanzen, Vögel, Fische und Gott sah, dass es gut war. Und dann sagte Gott, es ist nicht gut, nachdem er den Mensch geschaffen hatte. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und auch wenn das eine oft zitierte Stelle ist, die man so bei Hochzeiten ja so hört, dann lass uns mal da genauer hinschauen. In welcher Situation sagt Gott das? Hat es damit zu tun, dass, sag ich mal, dieser erste Mensch, dass der noch irgendwelche Bugs hatte, also irgendwelche Fehler, irgendwas, was noch nicht so ganz rund lief? War dieser Adam Version 1 irgendwie noch so, naja, hatte noch so kleine Fehler, die noch ausgebessert werden mussten? So als ob ihm irgendwas fehlen würde? Nein, der Mensch, Adam, er war vollständig. Er war vollständig, er war perfekt. Adam, der erste Mensch, das war ein Meisterstück, das war ein Designerstück. Das war ein Kunstwerk Gottes. Die Situation, in der Gott das sagt, er sagt das im Garten Eden, vor dem Sündenfall. Er gab den Menschen die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Und noch bevor Adam sich bewusst wurde, dass er niemanden fand, der zu ihm passte, hatte Gott das im Blick. Gott sagt nicht, der Mensch ist unvollständig. Er sagt, hey, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ich möchte mit euch nochmal ein bisschen zurückspulen zu 1. Mose 1. Da steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Moment, da heißt es, lasst uns Menschen machen. Also Gott sagt hier nicht, ey, lasst mich einen Mensch machen, der mir ähnlich ist, sondern es heißt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und auch wenn es für uns vielleicht nicht so greifbar ist, Gott ist niemals allein. Gott ist niemals allein. Gott selbst ist absolute perfekte Gemeinschaft. Er ist Gott und Gott ist auch drei verschiedene Personen in einem. Das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit. Gott ist eins und doch ist er Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott selbst ist Gemeinschaft. Und warum hat Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist den Menschen erschaffen? Warum? Nicht, weil er einsam war. Er hat uns geschaffen, weil er Liebe ist. Und Liebe ist nicht nur sichtbar in dem, was er geschaffen hat, sondern er selbst ist Liebe. Er hat dich und mich geschaffen, um in Beziehung zu ihm zu sein, ihn zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Und das ist der Grund, warum Jesus auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot antwortet. Das wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand und den zu lieben, der links und rechts neben dir sitzt. Deinen Nächsten zu lieben, wie dich selbst. Wenn wir so auf die erste Gemeinde in Apostelgeschichte 2 schauen, dann hatte diese Gemeinde, diese DNA, ihre Gemeinschaft war von dieser Liebe geprägt. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das ist doch krass, oder? Tag für Tag kamen sie zusammen. Jeden Tag, täglich. Die lokale Church kam zusammen und sie feierten in den Häusern, also bei dir zu Hause, bei mir zu Hause, sie feierten das Abendmahl. Das war irgendwie nicht einfach nur, wir sind irgendwie zusammen und wir genießen es einfach, wir haben eine coole Zeit miteinander. Nein, sie waren one church. Die Liebe zu Gott zueinander und zueinander, die Freude und Worship miteinander, das gemeinsame Essen, Abendmahl feiern, das war essentiell. Es war essentiell. In unserer Zeit ist ja alles irgendwie viel einfacher, oder? Also Probleme kennen wir ja nicht so wirklich. Also wir haben keine wirtschaftlichen Probleme, wir haben auch keine Probleme irgendwie mit Krankheiten oder mit Einsamkeit. Also bei 200, 300, 400 Follower, die man so hat, also einsam sind wir ja nie. Also die Probleme, die sie damals hatten, irgendwie mit Versuchung, mit Verfolgung, dass sie Ermutigung brauchten, dass sie Gemeinschaft brauchten, ist doch bei uns alles ganz anders, oder? Wisst ihr, der große Unterschied zwischen den ersten Christen und uns heute ist, die Christen des ersten Jahrhunderts, sie brauchten einander. Und sie wussten es. Und die Christen heute brauchen einander. Und sie haben es vergessen. Die ersten Christen, sie konnten nicht geistlich stark sein, sie konnten Gott nicht so nahe sein, ausdauernd sein, den Versuchungen standhalten, in Licht in dieser Welt sein, als der Leib Christi. Ohne die anderen, ohne dass sie als Church Family gemeinsam unterwegs waren, das war ihnen klar. Und das ist heute genauso. Das ist heute genau gleich. Und so viele Christen haben das vergessen. Ekklesia, das bedeutet Versammlung. Wir brauchen einander. Der Zeitgeist heute vermittelt uns, hey, es geht nur um dich. I, me, myself. Mehr brauche ich nicht. Hauptsache, ich bin unabhängig. Und ich lasse den anderen nicht so nah an mich ran. Aber was ist, wenn es gar nicht um mich geht? Was wäre, wenn es gar nicht um mich geht? Was ist, wenn es um etwas viel Größeres geht? Wenn es um Gottes Traum für diese Welt geht? In 1. Timotheus 2, Vers 4, da steht, denn er will, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Wie kann und wie soll das passieren? Wie sollen alle Menschen auf Gott aufmerksam werden? Wie sollen alle Menschen seine Wahrheit erkennen? In den letzten 2000 Jahren haben sich Menschen alles Mögliche einfallen lassen. Und es kamen immer noch kreativere Ideen dabei rüber. Immer ausgefallenere Ideen. Und wenn wir aber in die Bibel schauen, dann ist es so gesehen ziemlich einfach. Nach seiner Auferstehung begegnet Jesus seinen Jüngern. Und sie sind noch im Ausnahmezustand. Sie haben die Türen verrammelt. Sie haben Angst. Und Jesus begegnet ihnen und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Vielleicht hast du diese Verse schon öfter gelesen oder gehört. Und manchmal, so geht's mir, meine ich viel zu schnell. Hey, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, was Jesus hier sagt. Aber was sagt Jesus hier genau? Er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. So sende ich dich, so sendet er mich. Mit welcher Absicht hat der Vater Jesus gesandt? Hast du dir jemals diese Frage gestellt? Mit welcher Absicht hat der Vater Jesus gesandt? In Johannes 14, da steht, da bat Philippus, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus entgegnet ihm, ich bin nun schon so lange bei euch. Und du kennst mich doch immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Jesus kam, um uns den Vater zu zeigen, um ihn zu beschreiben mit Worten, um ihn zu erklären mit Gleichnissen, Vergleichen, mit Geschichten, um ihn erlebbar zu machen mit Taten und mit Wundern. Hast du die Aussage von Jesus von gerade eben noch im Ohr? Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Was heißt das dann für dich und mich? Jesus sendet uns. Durch uns, durch dich und mich sollen die Menschen in unserem Umfeld Gott erleben. Das heißt, wir sollen das tun, was Jesus getan hat. Predigen, wie Jesus gepredigt hat. Die Bibel kennen wie Jesus. Wunder tun wie Jesus. Und im nächsten Vers, da sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Noch größere? Echt jetzt? Wie geht es dir damit? Bist du entspannt? Und sagst, ja, easy? Oder musst du vielleicht erstmal tief durchatmen, weil du so einen gewissen Druck spürst? Kommt vor deinem inneren Auge Fragezeichen und Ende hoch und du fragst dich, wie das gehen soll? Kurz nochmal zurück zum Anfang. Erinnerst du dich? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Du erinnerst dich, Kirche, Gemeinde, Ekklesia, Körper heißt auch Körper und Leib. Und ich habe mir hier ein bisschen Unterstützung mitgebracht. Die Bibel liefert ein absolut geniales Bild, wie Gott Gemeinde sieht. Und zwar heißt es in 1. Korinther 12, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder ein Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Aber er sieht dich auch im Kontext seiner Gemeinde. Viele Glieder, ein Leib. Mein medizinisches Wissen ist jetzt, sagen wir mal, auf einem sehr geringen Level. Das versuche ich mal so nach bestem Wissen und Gewissen, mich hier mit meinem Gegenüber hier zu beschäftigen. Ich weiß nicht, vielleicht schauen wir mal so einen Lungenflügel an. Vielleicht sagst du, vielleicht bist du so, sag ich mal, ein charismatischer Mensch und ja, und denkst, hey, ja, der Geist Gottes, ja, wehe durch mein Leben. Ich wünsche mir einfach, dass du durch mein Leben wehst und ich möchte einfach diese Luft, die möchte ich einfach spüren, die möchte ich einfach, dass sie durch mich durchfließt. Und Gott sagt dir, ja, dann nimm deinen Platz ein. Nimm deinen Platz ein in meinem Leib. Und manchmal hakt es auch ein bisschen. Oder hier das Herz. Vielleicht sagst du, Jesus, mein Herz schlägt nur für dich. Und Gott sagt dir, dann nimm deinen Platz ein. Nimm deinen Platz ein in meinem Leib. Im Körper gibt es Organe, die für den Gesamtorganismus eine absolut überlebenswichtige Funktion übernehmen, so wie das Herz zum Beispiel. Organe, die etwas in Gang setzen und auch am Laufen halten. Und dann gibt es aber auch Organe, die, sagen wir mal, ja, in sich auch autark arbeiten, zum Beispiel Stoffwechsel in der Leber. Aber alle Organe sind auf Blutversorgung, sie sind auf Sauerstoff, Nährstoff, sie sind auf Steuerung des gesamten Organismus angewiesen. Ohne Zusammenspiel mit den anderen Organen, ohne das Zusammenspiel im gesamten Organismus kann kein Organ langfristig überleben. Was passiert, wenn ein Organ versagt? Manches kann vielleicht kurzfristig kompensiert werden. Führt aber dazu, dass der ganze Organismus geschwächt wird. Manches führt aber auch zum Totalausfall des gesamten Organismus. Was sicher ist, ohne den Organismus, ohne das Ganze, ist kein einzelnes Organ, egal ob es die Lunge ist, das Herz ist, irgendein Organ, ohne den gesamten Organismus ist kein Organ lebensfähig. Und das ist das Bild. Gott möchte, dass du deinen Platz einnimmst. Gott wünscht sich, dass du deinen Platz einnimmst und Gott durch seine Gemeinde, durch dich erlebbar und sichtbar wird in dieser Welt. Dass du deine Gaben einsetzt. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, ich weiß nicht, Gaben. Habe ich Gaben? Paulus sagt an einer Stelle im Römerbrief, jedem von uns hat Gott Gaben geschenkt. Jedem. Also jedem. Gott möchte, dass du deine Gaben einsetzt in seinem Leib. Wir hatten am ersten Sonntag das Bild vom Ölbaum und es begleitet mich seitdem. Der ganze Baum, bis in das kleinste Blatt hinein, der bekommt die Nahrung über die Wurzeln. Und im Bild vom Körper gesprochen sind es die Nervenbahnen, die man ja auch angedeutet sieht. Und der Heilige Geist ist in diesem, um in dem Bild zu bleiben, wie das Blut durch das den Körper fließt und die kleinste Zelle mit Sauerstoff versorgt. Und immer wieder gibt es Menschen wie, ja, einfach meinen Mitpatienten, der sagt, Kirche ist nichts für mich, brauche ich nicht. Oder es gibt Menschen, die diesen Körper verlassen. Die sagen, hey, ich versuch's allein. Vielleicht, weil sie enttäuscht wurden. Aber von was wurden sie enttäuscht? Was heißt denn Enttäuschung? Enttäuschung heißt das Ende einer Täuschung erleben. Das Ende einer Täuschung. Aber worin lag diese Täuschung? In Johannes 13 lesen wir, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Okay, was heißt das? Das heißt, innerhalb der Kirche müssen wir uns irgendwie auch lieb haben. Und es hört sich jetzt irgendwie auch ein bisschen anstrengend an, oder? Also so, als ob wir uns bemühen müssten, den anderen irgendwie zu lieben. Dass wir den anderen irgendwie auch gut finden, der jetzt links und rechts und hinter und vor uns sitzt. Und natürlich ist es dann auch so ein bisschen unsere Erwartungshaltung, dass das der andere dann genauso tut. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist, je mehr wir uns anstrengen, desto höher wird auch unsere Erwartung an den anderen. Und je größer wird die Enttäuschung, dass diese Idee, Kirche, das Gemeinde, das ein Leib, dass es irgendwie nicht gelingt. Diese Liebe, von der Jesus spricht, die können wir nicht aus uns erzeugen. Das geht nur in der direkten Verbindung mit Jesus. Diese Liebe, das geht nur in der direkten Verbindung mit Jesus. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts. Könnt ihr nichts tun. Zurück zu unserer Ausgangsfrage. Braucht man Kirche noch? Die erste Gemeinde erlebte, wie Gott jeden Tag neue Menschen hinzufügte. Sie waren so durchdrungen von der Liebe von Jesus, dass andere Menschen diese Liebe sahen, dass sie diese Liebe erlebten und dass sie Jesus ihr Leben gaben. Ja, es braucht Kirche, es braucht dich und mich. Es braucht deine und meine Leidenschaft, deine und meine Bereitschaft, uns von Jesus senden zu lassen. Das Ziel unserer Kirche, als Kirche, und setz deinen Namen ein, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos werden und ihr Umfeld positiv verändern. Aus der Liebe Gottes heraus. Kirche ist ein Ausdruck der Liebe Gottes für diese Welt. Ich möchte am Schluss der Message mit euch in ein paar Bibelstellen reinschauen, die uns zeigen, wie diese Liebe zum Ausdruck kommen kann und wozu du und ich berufen sind. Wir sind berufen, einander zu dienen. Du bist berufen, dem anderen zu dienen. Wir sind berufen, einander zu dienen. Wir sind berufen, einander gastfreundlich aufzunehmen. Wir sind berufen, freundlich und barmherzig zu sein. Wir sind berufen, zu ermutigen und dem anderen zu helfen, seine Last zu tragen. Hey, ich bin so dankbar für Kirche. Ich bin so dankbar für Menschen, die mir helfen, indem sie ihren Platz einnehmen. Und die mit ihren Gaben dienen, die sich einbringen, die ihr Herz reinbringen, die sich rein investieren. Weil es so viele Stellen gibt, an denen ich nicht weiterkomme. Und lass uns wirklich mal mit dem Action-Step aus der Message rausgehen. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Wenn du heute hier rausgehst, nach Hause gehst. Vielleicht kennst du jemanden, der von Kirche enttäuscht ist. Vielleicht hast du mit jemandem drüber gesprochen. Und vielleicht nimmst du dir Zeit und sagst, hey komm, lass uns zusammensitzen. Lass uns zusammen wirklich drüber reden. Lass uns das gemeinsam auch vor Jesus bringen. Vielleicht gibt es in deinem Umfeld Menschen, die Ermutigung brauchen, weil sie im Moment vor immens großen Herausforderungen stehen. Dann fang an, für sie zu beten. Oder du kennst Menschen, die alleine sind, die einsam sind. Vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit zu sagen, hey, komm, ich nehme dich mit zu mir nach Hause. Lass uns gemeinsam Mittag essen. Lass uns gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Und vielleicht erlebst du, wenn du nicht weiterkommst, wenn du Ermutigung brauchst, wenn du Trost brauchst, dass jemand anders aus der Church, aus Jesu Christi Leib, auf dich zukommt, dich in den Arm nimmt. An der Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Und das bleibt nicht ohne Auswirkung. Das wird nicht ohne Auswirkung bleiben. Auf die Menschen in deinem Umfeld, in deiner Straße, deinem Wohnort und in dieser Welt. Nimm deinen Platz ein. Jesus, und ich danke dir. Ich danke dir für dieses Bild in deinem Wort. Von diesem Bild der Gemeinschaft. Von diesem Bild deines Leibes. Und du siehst die Gedanken, die wir haben. Du siehst, dass das vielleicht auch, ja, wenn du sagst, hey, ihr werdet noch größere Taten vollbringen als ich, dass uns das überfordert. Und ich danke dir aber auch, dass du uns ja wirklich zueinander gestellt hast. Ich danke dir, dass du jedem von uns Gaben geschenkt hast. Dass du jeden von uns siehst. Dass es keinen Grund gibt, dass wir in irgendeiner Form auf irgendeinen Teil deines Leibes, in irgendeiner Form, ja, irgendwie eifersüchtig sein müssten. Weil wir eben nicht das Herz sind, sondern vielleicht das Ohr oder das Auge. Jesus, und ich bitte dich einfach, dass du uns segnest, dass du uns wirklich füllst mit deiner Liebe. Aus dieser Liebe heraus, in der du uns geschaffen hast, aus dieser Liebe heraus, die du selbst bist.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.